Ja, da möchte ich auch nochmal alle ganz herzlich begrüßen, die Geschwister in Adelberg und die online dazugekommen sind und vor Ort, wenn ich noch nicht begrüßt habe. Wir wollen heute weitermachen mit den Glaubensgrundlagen. Und zwar haben wir uns das letzte Mal bereits beschäftigt, beziehungsweise schon zweimal beschäftigt mit dem Sohn Gottes, mit Jesus Christus. Und da wollen wir heute weitermachen. Ja, warum ist es wichtig, uns immer wieder die Grundlagen vor Augen zu führen, die die Bibel uns sagt über Jesus, über das, was er getan hat, über Gott allgemein, über sein Wirken? Warum ist das so wichtig für uns? Denn manch einer wird vielleicht sagen, ich weiß ja vieles schon über Jesus Christus, aber es ist ja so, dass wir doch vergesslich sind, ja, dass wenn wir im Alltag unser Leben leben, dass wir all diese kostbaren Wahrheiten nicht beständig vor Augen haben. Natürlich sollen wir darin wachsen, dass wir auf Christus schauen, auf den Anfänger und Vollender des Glaubens, dass wir ihn besser kennenlernen, dass wir mehr von ihm verstehen, dass wir ihn mehr lieben lernen, dass wir wachsen im Glauben, in der Liebe, in all den Dingen, die eben wichtig sind. Und deswegen ist es wichtig, uns immer wieder zu beschäftigen mit den Grundlagen. Und so kommen wir heute zum dritten Teil. Wir hatten uns das letzte Mal unter anderem beschäftigt mit seiner großen Liebe zu uns, die sich im Erlösungswerk gezeigt hat, dass er bereit war, sich für uns hinzugeben, dass er bereit war, für uns zu sterben, sein teures Blut zu vergießen. Das hat er aus Liebe zu uns getan und hat ein vollkommenes Erlösungswerk vollbracht. Ein Erlösungswerk, dem wir nichts hinzufügen können. Sein Opfer ist vollkommen. Es reicht aus für all unsere Schuld und unsere Sünden in Zeit und Ewigkeit. Und das können wir bezeugen, darüber dürfen wir uns freuen, wenn wir rettenden Glauben haben, wenn wir wirklich gläubig sind, von neuem geboren sind, dann dürfen wir wissen, dass sein Blut uns gereinigt hat und dass uns nichts mehr von der Liebe Gottes trennen kann, ja, weil er es vollbracht hat. Wir kommen da auch nochmal etwas drauf zurück, denn viele Bibelversen, die uns die Bibel zeigt, handeln von diesem Erlösungswerk. Und wenn wir verschiedene Themen über Jesus Christus betrachten, dann werden wir auch mit dem Erlösungswerk immer wieder konfrontiert. Wir fangen aber heute an, nicht mit diesem Vers, sondern ich starte mal die Präsentation. Sondern mit dem, was folgt aus diesem Erlösungswerk. Ja, wir wissen, er hat uns erlöst, er hat uns frei gemacht, wir haben Vergebung der Schuld und Sünde. Und was ist jetzt die Folge? Bleiben wir da stehen? Also sagen wir, es ist genug, dass ich Vergebung habe, alles schön und gut, und jetzt warte ich, bis ich in der Ewigkeit bei ihm bin. Natürlich warten wir auf ihn. Wir warten, dass er kommt, dass er uns zu sich nimmt und wir freuen uns darauf. Auch das werden wir uns heute noch anschauen. Aber in dieser Zeit gilt es hier für ihn zu leben. Und die Grundlage dafür ist auch wieder das Erlösungswerk, ist sein Leiden, sein Sterben und seine Auferstehung. Und das wird in Kolosser 1, Verse 1 bis 4 zum Ausdruck gebracht. Da heißt es: Wenn ihr nun mit Christus auferweckt seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werden auch wir mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Und ich bitte das zu entschuldigen, das ist Kolosser 3, Verse 1 bis 4, nicht Kolosser 1, wie es hier steht, 1 bis 4, Kolosser 3, 1 bis 4, wo wir eine Aufforderung haben, wenn wir mit Christus auferweckt worden sind, also wenn das eine Tatsache ist in unserem Leben, dass wir auferweckt worden sind, dass wir neues, ewiges Leben von Gott haben, auf Grundlage von diesem Erlösungswerk, so gilt es jetzt, etwas zu suchen. Das sagt uns dieser Vers. Wir sollen das suchen, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Die Bibel sagt uns ja immer wieder wunderbare Wahrheiten über unsere Stellung in Christus. Ja, das heißt, dass wir mit auferweckt worden sind, mitversetzt worden sind in die himmlischen Regionen in Christus, im Epheserbrief. Wenn wir darüber nachdenken, ist die Frage, was bedeutet das ganz praktisch für uns? Ja, manchmal geht es ja dem einen oder anderen so, dass er liest, okay, ich bin mit auferweckt, mitversetzt. Was heißt das jetzt? Ja, ich kann damit nichts anfangen. Also, das sage ich jetzt nicht ich, sondern ich sage, es gibt Situationen, wo man das sagen könnte. Wir sind von der Stellung her, ja, in Christus und mit Christus eben mitversetzt in die himmlischen Regionen. Und weil wir mitversetzt worden sind von der Stellung her, sollen wir das suchen, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Und wir können das auch suchen, weil wir ja in ihm sind. Wir sind in Christus. Und jetzt gilt es aber, so auch zu leben. Denn es ist so, dass wir immer noch in unserem gefallenen Leib sind, der uns immer wieder verleiten möchte zur Sünde, weltlich zu denken, fleischlich zu denken, fleischlich zu handeln. Aber das passt nicht zu unserer Berufung. Wir haben eine göttliche, eine himmlische Berufung, einen himmlischen Auftrag. Und deswegen sollen wir diesem, was wir von der Stellung her schon sind, immer mehr gerecht werden. Ja, wir sind völlig geheiligt. Wir sind freigemacht von Schuld und Sünde. Und nun sollen wir nicht mehr leben wie im alten Leben, als wir ohne Christus waren, sondern wir sollen als solche leben, die Nachahmer Gottes geworden sind. Deswegen trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Jesus ist nicht nur für uns gestorben, sondern wir sind auch mit ihm gestorben. Wir haben Teil an seinem Tod. Das heißt, das alte Leben ist vergangen, es ist alles neu geworden. Der alte Mensch ist tot, er ist im Tod und wir müssen nicht mehr gemäß dem alten Menschen handeln, so wie wir früher gehandelt haben, sondern wir leben in einem neuen Leben. Und da schauen wir uns gleich auch noch einen Bibelvers dazu an, der das zum Ausdruck bringt. Wir haben eine wunderbare Erwartung, ja, nämlich so wie es hier am Schluss heißt, wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Ja, das ist das, was wir erwarten. Wir freuen uns darauf, mit ihm offenbar zu werden. Wir freuen uns auf die ewige Herrlichkeit, bei ihm zu sein. Und weil wir uns darauf freuen, sollen wir jetzt schon auch entsprechend handeln. Und hier wird ein anderes Thema wieder angeschnitten, auf das wir auch noch zu sprechen kommen, nämlich die Hoffnung, die Erwartung, die wir haben und was das wie sich das auf unser Verhalten auswirken sollte. Deswegen schauen wir uns jetzt passend dazu die andere Bibelstelle an, nämlich Römer 6, Vers 4 und Vers 11. Das sind zwei Bibelverse, die uns ganz wunderbar aufzeigen, wie wir das tun sollen. Ja? Zum einen wird nochmal diese Wahrheit aufgezeigt, Römer 6, Vers 4. Da heißt es, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Hier muss man jetzt sagen, das ist ganz wichtig, hier geht es nicht um die Wassertaufe, ja, sondern es heißt ja, wir sind begraben worden durch die Taufe in den Tod. Wir sind also in den Tod sozusagen getauft, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Das heißt, wir haben Teil, wir sind hineinversenkt in Christus, kann man sagen. Wir haben Teil an Christus, an seinem Leiden, an seinem Sterben. Wir sind mit ihm gestorben. Das ist eine geistliche Wahrheit. Und somit ist diese Taufe eben nicht die Wassertaufe, sondern diese Taufe drückt diese geistliche Wahrheit aus. So wie wir mit Christus gestorben sind, ja, und mit ihm leben, sollen wir in diesem neuen Leben wandeln. Und wir sehen gleich in Vers 11, dass es hier um eine Glaubenswahrheit geht. Denn es ist so, dass wir oft dazu verleitet werden, verführt werden, von unserem Fleisch her zu denken. Ja, wir haben diesen gefallenen Leib, wir haben in unserem Gehirn diese alten Denkstrukturen und werden dazu verleitet, eben sündig und sündhaft zu denken. Und so soll uns eingeredet werden, es ist ja alles noch so wie früher. Es hat sich ja gar nichts verändert. Es ist keine Kraft Gottes da, um uns zu verändern. Keine Kraft Gottes da, damit wir in diesem neuen Leben wandeln. Und nun dürfen wir nicht den Fehler machen, dass wir sagen, es geht halt alles so weiter, irgendwann bin ich dann beim Herrn und dann ist es vorbei. Ja, diesen Fehler dürfen wir nicht machen. Wir dürfen also nicht gemäß dem, was wir vielleicht von der Erfahrung her durchmachen, fühlen, urteilen. Sondern es gilt im Glauben, diese Wahrheit zu erfassen, entgegen dem, was ich vielleicht fühle und durchmache und so weiter, ja, gilt es zu glauben, dass diese Wahrheit Realität ist. Dass wir gestorben sind, wir sind tot und wir wandeln in einem neuen Leben. Und das drückt uns Vers 11 dann aus, wo es heißt, also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Also wir sollen uns dafür halten, wir sollen damit rechnen, wir sollen es als Realität annehmen und akzeptieren, dass wir tot sind für die Sünde, aber für Gott leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und eine Einfügung möchte ich hier machen. Ja? Wir sollen nicht den Fehler machen, deswegen zu glauben, dass wir sündlose Vollkommenheit erreicht hätten. Denn wir werden in diesem Leben niemals sündlose Vollkommenheit erreichen. Wir werden erst sündlos vollkommen sein, wenn wir den neuen Herrlichkeitsleib haben. Und jeder, der von sich meint, er hätte sündlose Vollkommenheit erreicht, der belügt sich selbst, so sagt es der erste Johannesbrief, Kapitel 1. Der sollte darüber Buße tun und genau diese Schuld und Sünde zum Herrn bringen, denn dadurch belügt er sich und sündigt auch vor dem Herrn. Trotzdem ist es so, dass wir diese Wahrheit eben annehmen sollen. Wir sind tot für die Sünde, aber wir leben für Gott in Christus Jesus, unserem Herrn. Also wirklich zu glauben, dass wir tot sind, dass Jesus am Kreuz die Macht der Sünde gebrochen hat. Der Sieg am Kreuz bedeutet nicht nur, dass all unsere Sünden ausgelöscht sind, ja, und wir Vergebung haben und uns freuen über die Vergebung, sondern es bedeutet auch, dass er am Kreuz die Macht der Sünde gebrochen hat. Und wir auf dieser Grundlage eben in diesem neuen Leben wandeln können. Und am Mittwoch haben wir auch über dieses Thema gesprochen, kurz angeschnitten, der Felix, dass die gleiche Kraft, die Christus aus den Toten auferweckt hat, dass diese Kraft, diese Macht in uns wirksam ist, in den Gläubigen. Das ist eine Tatsache. Wir müssen mal überlegen, welche Macht da am Wirken war, dass Christus aus den Toten auferweckt worden ist. Ja, das ist Gottes Allmacht, die hier am Wirken war, dass diese Auferstehung, diese Auferweckung geschah und diese große Macht wirkt in uns. Das müssen wir uns mal vor Augen führen. Und das als Wahrheit annehmen, als Realität und nicht so stark uns davon abbringen zu lassen von dem, was wir denken. Ja, zum Beispiel, oh, ich habe einen sündigen Gedanken gehabt, es ist gar keine Kraft Gottes da. Ja, oder ich habe dieses oder jenes getan, hab nicht die, zum Beispiel beim Gebet vorher, nicht wirklich die Gesinnung gehabt, von Herzen dabei zu sein, mitzubeten, bewegt zu sein von dem, was Christus für uns getan hat. Also ist ja gar keine Kraft Gottes da. Nein, wir sollen glauben, wir sollen uns dafür halten. Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Und ganz vieles bei praktischer Heiligung dreht sich darum, dass wir Wahrheiten, die zutreffen auf uns, stellungsmäßig zutreffen, wirklich im Glauben annehmen. Und dass wir auch das annehmen, was sich daraus ergibt, nämlich das Wandeln im neuen Leben. Dass wir es annehmen, dass Christus tatsächlich Werke für uns vorbereitet hat, in denen wir wandeln sollen. Er möchte uns gebrauchen. Und wir kommen uns vor wie unwürdige Gefäße, die unfähig sind. Aber ich erinnere da an die Worte Whitfields, die er oft gebraucht hat, wenn er gepredigt hat, dass er gesagt hat, er ist so ein unwürdiges Gefäß. Er ist so unwürdig und von sich selbst aus unfähig. Aber er vertraut, dass Gott ihn gebraucht, dass Gott ihn stärkt, dass Gott ihm die richtigen Worte gibt, um das Wort Gottes zu verkündigen und durch dieses unwürdige Gefäß Menschen zur Umkehr zu bewegen. Und wer Whitfield kennt, seine Biografie gelesen hat, der weiß, wie stark er litt unter diesem Gefühl der Unwürdigkeit und seiner Sündhaftigkeit. Aber auf der anderen Seite sehen wir, wie mächtig Gott ihn gebraucht hat und Tausende und Abertausende so zum Herrn finden durften. Und deswegen haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Und das in aller Demut. Das in dem Bewusstsein, dass wir von uns selbst aus nichts können und dass nur durch Christus wir fähig sind, ihm wohlzugefallen. Ich empfehle, um das zu vertiefen, könnt ihr persönlich euch mit Römer 6 beschäftigen, weil es ein sehr wichtiges Thema ist, einfach für die persönliche Heiligung. Wir schauen uns nun einen anderen Bibelvers an, und zwar 1. Johannes 3, Vers 2. Da heißt es: Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes, und noch ist nicht offenbar worden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Ja, welch wunderbare Wahrheit. Wir sind Kinder Gottes. Wir haben das große Vorrecht, Kinder Gottes zu heißen. Wir haben das große Vorrecht, einen liebenden Vater zu haben. Wir haben das große Vorrecht, zu diesem wunderbaren Gott zu gehören. Und wie werden wir sein in Zukunft? Es heißt hier, wir werden ihm gleichgestaltet sein. Das heißt, wir werden sein wie Christus. Das heißt jetzt nicht, dass wir in allen Dingen eins zu eins wie Christus sein werden. Diesen Fehler dürfen wir nicht machen, dass wir so etwas denken. Denn wir müssen eins sehen. Jesus Christus ist Gott, ja, wahrer Mensch und wahrer Gott. Und wir sind Geschöpfe und wir werden auch immer Geschöpfe bleiben. Wir werden Geschöpfe bleiben, die aber göttlicher Natur teilhaftig geworden sind und die ihn anbeten dürfen. Ja. Wir werden niemals Anbetung erfahren oder angebetet werden. In diesbezüglich werden wir uns immer unterscheiden von Jesus Christus. Wir werden aber ihm gleichgestaltet sein. Das heißt, wir werden ohne Sünde sein, frei von Sünde. Wir werden einen Herrlichkeitsleib haben, der nicht vergänglich ist. Ja, endlich diesen Leib los. Endlich einen neuen Leib haben, der ohne Sünde ist. Ein Leib, in dem wir Christus auf ganz andere Art und Weise schauen werden. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Ich meine, wir schauen ja jetzt schon auf Christus. Ja, wir erkennen ihn durch sein Wort. Das Wort Gottes ist das Mittel, durch das wir auf Christus schauen. Und durch das Wort Gottes lernen wir mehr über Christus und lernen ihn mehr lieben. Und so schauen wir ihn jetzt schon im Glauben. Aber mit diesem neuen Leib werden wir ihn wirklich sehen, wie er ist. Jetzt, sagt uns Petrus, leben wir nicht im Schauen, sondern im Glauben. Und jeder, der behauptet, er hätte Christus gesehen, sollte sich diese Stelle mal zu Gemüte führen, was die Bibel uns wirklich darüber sagt, dass wir jetzt eben nicht im Schauen leben, sondern im Glauben. Wir freuen uns aber auf diesen Tag, wenn er offenbar werden wird, dass wir ihn sehen werden, wie er ist. Dieser Tag wird kommen und jetzt dürfen wir uns schon darauf freuen. Nun, jetzt ist die Frage an euch, ja, nicht zum laut beantworten, sondern zum Überlegen. Wie könnte sich diese Wahrheit ganz praktisch auf euer Leben auswirken? Wir wissen, wir werden einen neuen Leib bekommen, wir werden ihn sehen, wie er ist. Wie könnte sich das ganz praktisch auswirken im Leben Tag für Tag? Das Schöne ist, dass die Bibel uns selbst die Antwort gibt, nämlich im nächsten Vers. Und deswegen macht es immer Sinn, wenn man sich mit einem Bibelvers beschäftigt, auch den Abschnitt zu betrachten, den Kontext und schauen, was da so steht. Und im nächsten Vers, 1. Johannes 3, Vers 3, da heißt es: Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Ja? Eine wunderbare Aussage: Jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Wir sehen hier zum einen, dass wahrer Glaube tatsächlich Früchte zur Folge hat. Ja? Jemand, der sagt, ich bin zu Christus gekommen, ich glaube an Christus, aber lebt genauso wie vorher und bricht nicht mit seinem alten Leben, da muss man das in Frage stellen, ob er wirklich zu Christus gekommen ist. Natürlich müssen wir berücksichtigen, dass Wachstum oft sehr langsam geschieht, ja, und nicht vorschnell urteilen. Zeit geben, warten. Aber wenn jemand keine Probleme hat, in bestimmten Sünden zu leben, dann nicht drunter leidet, keine Anstalten macht, gegen diese Sünden zu kämpfen, ja, und sagt, es ist alles in Ordnung, dann muss man das natürlich in Frage stellen. Hier heißt es, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich gleich, wie auch er rein ist. Wir hoffen ja darauf, ihn zu sehen, und wir hoffen darauf, ihm gleichgestaltet zu sein. Und weil wir wissen, wir werden ihm gleichgestaltet sein, also dann auch ohne Sünde sein, sollten wir jetzt schon bestrebt sein, uns zu reinigen. Und da ist nicht die stellungsmäßige Reinigung gemeint. Da ist nicht gemeint, dass wir Sündenvergebung bekommen. Ja, denn Sündenvergebung haben wir. Das heißt, in ihm haben wir die Vergebung durch sein Blut. Ja, wir haben vollkommene Sündenvergebung aller vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Sünden, wenn wir rettenden Glauben haben. Natürlich ist es so, dass unsere Beziehung zum Herrn betrübt werden kann und wir dann unsere Schuld und Sünde, die dazu geführt hat, zu dieser Betrübnis, bekennen sollen und dann wieder gereinigt werden im praktischen Wandel. Und auf diesen praktischen Wandel zielt dieser Vers auch ab. Von der Stellung her sind wir vollkommen rein, aber im praktischen Wandel sollen wir dem immer näher kommen. Das heißt, wir sollen uns nicht damit zufrieden geben, dass wir sagen, ich habe ja völlige Vergebung, das reicht aus und jetzt komme ich bald in die Herrlichkeit und alles ist gut. Nein, sondern wir sollen bestrebt sein, wir sollen der Heiligung nachjagen, wir sollen dieser Reinigung nachjagen, dass wir im praktischen Wandeln immer mehr wie Christus werden, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und das heißt tatsächlich auch wachsen, was den Kampf gegen die Sünde angeht, also dass wir immer mehr dazu nehmen und auch Erfolg haben, gegen die Sünde zu kämpfen und uns diesbezüglich ganz praktisch reinigen. Das heißt natürlich auch, dass wenn wir irgendwelche Verbindungen haben, die unrein sind, ja, dass wir das brechen, zum Beispiel wenn jemand einen charismatischen Hintergrund hat und dann sich einer bibeltreuen Gemeinde anschließt, dann ist er aufgefordert, das hinter sich zu lassen, nicht mehr Gemeinschaft mit Charismatikern und charismatischen Gemeinden zu haben, sondern damit zu brechen, sich auch diesbezüglich zu reinigen, da Christus mehr und mehr Ehre zu machen, denn Gott ist das nicht wohlgefällig. Paulus sagt ja ganz klar in 1. Korinther 10, ja, dass bestimmte Verbindungen Gott nicht gefallen. Er spricht davon Gemeinschaft mit Dämonen, Gemeinschaft am Kelch des Herrn und so weiter. Das passt nicht zusammen. Und somit haben wir Christus. Wir sehen Christus, der vollkommen ist, der perfekt ist. Wir wissen, wir sind von der Stellung her vollkommen gereinigt, freigemacht. Und nun wollen wir in der Praxis dem immer näher kommen. Und das passt ja auch, weil wir wissen, diesen Leib, den wir jetzt haben und der uns verleitet immer wieder zum Bösen, den werden wir los sein. Und wenn wir dann diesen Leib los sind, einen vollkommenen Leib haben, wissen wir, das ist das, was die Zukunft uns bringt. Das ist unsere himmlische Berufung. Und deswegen sollen wir jetzt schon so wandeln wie Himmelsbürger, ja? Wie solche, die das Bürgerrecht im Himmel haben. Wie auch wir vorher schon gesehen haben, Nachahmer Gottes zu werden. In der Liebe ihm nachzueifern, in der Liebe zu ihm zu wachsen, in der Liebe zueinander zu wachsen, auch das gehört dazu, zu diesem Heiligungsprozess, dass wir fähig sind, einander anzunehmen, auch denjenigen anzunehmen, der uns vielleicht nicht so natürlicherweise liegt. Ja? Dass wir uns wirklich annehmen, einander lieben und so Gott verherrlichen. Gleichzeitig dadurch auch ein Licht in dieser Welt sein dürfen, die Zeugnis geben für das Evangelium. Also der gesamte Bereich der Heiligung, der praktischen Heiligung, ist hier gemeint. Und die Motivation dafür ist diese wunderbare Hoffnung. Die Motivation ist also nicht etwa Angst vor Gericht, ja, Furcht oder solche Dinge. Natürlich Gottesfurcht. Gottesfurcht ist biblisch, aber nicht Angst vor dem Gericht, dass wir aufgrund von dessen sagen, wir wollen uns reinigen. Wir wollen uns nicht reinigen, um für den Himmel würdig zu werden, denn wir sind bereits würdig gemacht für den Himmel durch sein Blut. Wir sind nahegebracht durch das Blut des Christus, aber wir wollen Kinder Gottes sein, die Nachahmer Gottes sind und die Gott Ehre machen in dieser Zeit, in der wir noch hier sind. Und genau das bringt uns zu dem Thema, der Sohn Gottes kommt wieder. Das gehört eigentlich zu dem Thema dazu, das wir betrachtet haben, denn den neuen Leib, den bekommen wir erst, wenn der Herr Jesus wiederkommt für die Seinen. Und die Wiederkunft für die Seinen ist ein Thema, was immer wieder in der Bibel behandelt wird. Ja. Wir wissen, der Sohn Gottes wird auch wiederkommen zum Gericht, sichtbar mit großer Kraft und Herrlichkeit und wird sein Gericht ausführen, wird die Böcke und die Schafe versammeln und die Böcke von den Schafen praktisch scheiden. Aber die Bibel sagt uns auch, der Jesus kommt für die Seinen, speziell für die Seinen. Und da gibt es einige Bibelverse, die uns da Hinweise darauf geben, unter anderem Johannes 14. Ich lese vor, Johannes 14, Verse 1 bis 3. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Ja, eine ganz wunderbare Wahrheit. Der Herr Jesus ist hingegangen. Ja, wir wissen, er ist schon hingegangen, um uns eine Stätte zu bereiten, um uns das Haus des Vaters zu bereiten, in welchem viele Wohnungen sind. Zu diesen Wohnungen gibt es, Frage an euch, viele Wege. Es gibt nur einen Weg zu diesen vielen Wohnungen. Im gleichen Kapitel sagt der Herr Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich, in Vers 6. Also er stellt das ganz klar, dass es nur einen Weg gibt und dass dieser Weg führt durch Christus. Er bereitet uns eben diese Stätte und es heißt nun, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Die Bibel spricht von der Entrückung im ersten Thessalonicher Brief, dass der Herr Jesus uns entrücken wird zu sich, zur Begegnung dem Herrn in die Luft. Und wenn wir diese Stelle noch hernehmen, dann sehen wir, wenn wir entrückt werden, dann nimmt er uns nicht wieder auf die Erde mit, um dann die Schafe und die Böcke zu versammeln und Gericht zu üben. Ja? Hier ist nicht davon die Rede, dass er dann auf die Erde kommt, wie manche sagen, wir fliegen in die Luft und dann kommen wir mit ihm wieder direkt auf die Erde. Nein, was wir hier sehen, er kommt, ja, wir begegnen ihm in der Luft, laut 1. Thessalonicher 4, und dann werden wir mitgenommen in die Stätten, die er bereitet hat. Weil er sagt ja, wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Ja? Also der Jesus verheißt, er kommt wieder, um uns zu sich in diese Stätte zu nehmen, dass wir dort dann sein dürfen, wo er ist. Und jetzt stellt euch mal vor, man hat diese Erwartung und er kommt und sagt, ja, ich habe es mir anders überlegt, wir gehen jetzt doch erstmal auf die Erde und führen das Gericht aus. Und dann irgendwann, 1000 Jahre später, dürft ihr dann in diese Stätte gehen. Ja. Das drückt der Jesus hier nicht so aus, sondern er sagt ganz klar, dass wir dann bei ihm sein werden. Und wir sehen, dass diese Wiederkunft des Herrn, wie sie hier beschrieben ist, anders beschrieben ist, als seine Wiederkunft in großer Kraft und Herrlichkeit, wo sich die Menschen an die Brust schlagen werden und erkennen werden, es ist alles zu spät und dann das Gericht Gottes praktisch über die Menschen hereinbricht. Ja. Wir sehen hier, es ist eine Verheißung, es ist eine freudige Erwartung, die wir hier haben und nicht etwa eine Erwartung in Furcht vor einem kommenden Gericht. Deswegen, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Und diese Sache hat auch natürlich verschiedene Anwendungen, die Tatsache, dass er wiederkommt. Und eine Anwendung finden wir in Titus 2, Verse 11 bis 14. Da heißt es, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Also wir sehen hier, ist erstmal die Rede von dieser wunderbaren Gnade Gottes. Die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Ja, auf was bezieht sich das? Das bezieht sich natürlich darauf, dass Gott Jesus Christus in die Welt geschickt hat. Dass Gott Jesus Christus geschickt hat, um zu leiden und zu sterben für uns. Um sich für uns hinzugeben. Und wer das glauben darf, wer darauf vertrauen darf, der hat ewiges Leben. Der wird erlöst von aller Gesetzlosigkeit und wird Teil von Gottes Volk, das Gottes besonderes Eigentum ist. Und somit haben wir hier wieder das Evangelium eingebunden in dieser Anwendung. Ja, das Evangelium, das bedeutet, dass Gott in seiner unendlichen Gnade seinen Sohn für uns dahingegeben hat. Er hat ihn für uns geopfert und auch wenn das jetzt hier nicht ausdrücklich steht, ist doch von dem Retter, von unserem Retter Jesus Christus die Rede, der sich hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen. Also das steht drin, was jetzt hier nicht ausdrücklich drin steht, dass der Vater seinen Sohn geopfert hat. Aber das wissen wir aus anderen Bibelstellen, zum Beispiel diese wunderbare Verheißung aus Jesaja 53. Also der Herr Jesus hat sich für uns hingegeben. Auf dieser Grundlage dürfen wir die Erlösung haben, dürfen wir frei sein von aller Schuld und Sünde und dürfen zum Volk Gottes zugehören. Und das ist ein besonderes Volk, das Gott berufen hat, das ein besonderes Eigentum Gottes ist, das besteht aus Menschen, aus sämtlichen Völkern, Sprachen, Nationen, wie uns die Bibel sagt. Es ist also nicht das Volk Israel. Das Volk Israel ist in der aktuellen Zeit zur Seite gestellt und ein großer Teil ist verstockt, sagt uns Paulus. Und jetzt wirkt Gott durch seine Gemeinde seinen Heilsplan. Er beruft sich dieses besondere Volk, seine geliebte Gemeinde, die ihm dient und die die Botschaft Gottes in dieser Welt verkündigen und weitergeben soll und das durch Gottes Gnade auch tut. Nun, wir haben hier diese Gnade und wir haben hier die Folge dieser Gnade. Ja, diese Gnade nimmt uns in Zucht. Das heißt, Gott nimmt uns in Zucht und das ist eine herrliche Wahrheit. Ja, wenn wir von Zucht sprechen, dann kann es sein, dem einen oder anderen kommt da irgendeine negative Assoziation. Zucht, Züchtigung und so weiter. Aber tatsächlich ist Züchtigung ja was Gutes. Wir sehen ja in der heutigen Zeit, welche Folgen es hat, dass Eltern ihre Kinder nicht mehr richtig erziehen und dass sie oft machen dürfen, was sie wollen, wie respektlos sie mit den Eltern sprechen, wie sie den Eltern auf den Kopf rumtanzen und so weiter. Ja, das sind absolut negative Auswirkungen. Wir dürfen dankbar sein, dass wir einen liebenden Vater haben, der uns auch züchtigt, der uns zurechtweist. Und diese Zucht, ja, die ist nicht nur eine Folge von irgendeinem Fehlverhalten von uns, sondern diese Zucht ist allgemein da, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Diese Zucht führt dazu, dass wir bestimmte Dinge verleugnen. Die Gottlosigkeit, wie es hier heißt, ja, und die weltlichen Begierden. Also all das, was beim alten Leben ganz normal dabei war und Teil unseres alten Lebens war, das verleugnen wir. Mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben. Wir wollen nicht mehr Teil dieser Welt sein. Wir sind in dieser Welt, aber wir sind nicht mehr von dieser Welt. Stattdessen wollen wir besonnen, gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Und wir sehen natürlich aus diesem Bibelvers, dass es Gottes Wille für uns ist. Besonnen, gerecht und gottesfürchtig. Ja, besonnen, dass wir nicht unüberlegt handeln, sondern dass wir prüfen, was der gute und wohlgefällige Wille Gottes für unser Leben ist. Ja, gerecht, dass wir die Gerechtigkeit Gottes auch repräsentieren und danach handeln. Und gottesfürchtig, dass wir in allem Gott fürchten. Ja, dass wir Gott mehr fürchten als die Menschen und so fähig sind, Dinge zu tun, ja, die wir sonst nicht tun könnten. Und jetzt kommt das ganz Wichtige, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Ja, beides drückt die Wiederkunft des Herrn aus, die glückselige Hoffnung. Wir warten auf den Herrn, wir warten auf sein Kommen. Das ist die glückselige, die lebendige Hoffnung, die wir haben. Und nun wieder die Frage an euch. Wie sehr bewegt euch das im Alltag? Ja, ist es so, dass ihr morgens aufwacht und sagt, der Herr kommt heute vielleicht wieder. Jetzt möchte ich ihm heute noch so dienen, als jemand, der seinen Herrn erwartet. Dass ihr abends ins Bett geht und sagt, der Herr ist heute nicht wiedergekommen. Ja, vielleicht kommt er heute Nacht oder morgen wieder. Ja, wir sollen so leben. Und ich sage von mir auch nicht, dass mir das so gelingt, wie ich das gerne hätte. Ja, aber es gibt halt diese Bibelstellen, die uns immer wieder daran erinnern. Und so dürfen wir danach streben, dass es so ist, dass wir wirklich damit rechnen, er kommt jederzeit. Es gibt nichts, was erfüllt werden muss, damit der Herr Jesus kommen kann. Er kann jetzt kommen, er hätte schon zu Lebzeiten des Paulus kommen können, um seine Gemeinde zu entrücken. Paulus hatte diese ganz reale Erwartung seiner Wiederkunft. Ja, wir haben diese glückselige Hoffnung. Und wir freuen uns auf die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Da freuen wir uns drauf. Ja? Es ist nämlich dieser Retter, der sich für uns hingegeben hat, der uns bewiesen hat, dass er uns liebt durch seine Hingabe. Was gibt es für einen größeren Beweis für die Liebe Gottes? Und wie sehr dürfen wir uns freuen, dann bei ihm zu sein, dann bei dem zu sein, der uns geliebt hat bis in den Tod, ihn wirklich sehen zu dürfen, mit ihm Gemeinschaft haben zu dürfen, von Angesicht zu Angesicht. Glauben haben wir jetzt schon die Gemeinschaft, aber dann von Angesicht zu Angesicht. Er hat sich für uns hingegeben, um uns zu erlösen von aller Gesetzlosigkeit. Ja, wir müssen nicht mehr gesetzlos handeln. Er hat uns davon erlöst und er hat uns zu diesem wunderbaren Volk Gottes gemacht. Auch das ist eine ganz große Ehre, dass wir Teil von seinem Volk sein dürfen, dass wir ein Volk ist, das ein spezielles Eigentum Gottes ist, ein gereinigtes Volk. Und dieses Volk ist eifrig, gute Werke zu tun. Und dieser Eifer, wie wir hier in diesem ganzen Abschnitt sehen, ergibt sich nicht aus einer gesetzlichen Verpflichtung heraus. Ja, dieser Eifer ergibt sich aus dieser Liebe, aus dieser Barmherzigkeit, aus dieser glückseligen Hoffnung, die wir haben. Daraus ergibt sich dieser Eifer. Das heißt, wir sind noch eine kurze Zeit hier auf dieser Erde. Ja, gehen unseren Pilgerweg, unseren Pilgerpfad hier auf dieser Erde. Eine ganz verschwindend kurze Zeit. Wir sind wie Rauch, der in einem Moment vergeht. Ja. In dieser kurzen Zeit gilt es doch, maximal zur Ehre Gottes zu leben. Nicht zu sagen, vielleicht fange ich morgen an oder übermorgen Gott zu dienen, sondern dass wir jetzt ihm dienen und ihm Ehre machen, weil das ein großes Vorrecht ist. Das ist eine große Gnade, dass wir ihm dienen dürfen, dass er Gefäße wie uns, unwürdige Gefäße aus uns heraus, dass er die wirklich gebrauchen kann. Ja, er kann den gebrauchen, der nicht so gut reden kann. Er kann auch den gebrauchen, der gut reden kann. Er kann den gebrauchen, der gut putzen kann. Ja, er kann uns alle gebrauchen zu seiner Ehre. Und er hat für jeden auch entsprechend die Aufgaben vorgesehen und sogar vorbereitet und vorherbestimmt. Und das gilt es zu glauben und auf dieser Grundlage dann eifrig zu sein, gute Werke zu tun. Schauen wir dazu noch einen weiteren Vers an, als Anwendung in Bezug auf seine Wiederkunft. Es heißt, es spricht, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Also, wir haben hier das Ende der Offenbarung und wir haben die Erwartung, dass der Herr Jesus bald kommt. Er kommt bald, das dürfen wir wissen. Ja? Er kommt tatsächlich bald. Und auf dieser Grundlage dürfen wir rufen, ja, komm Herr Jesus, komme bald. Tu es wirklich, komm bald, komm heute noch. Komm zu uns, um uns zu dir zu holen. Ja? Komm, dass wir wirklich auch diese Erwartung haben. Komm, Herr Jesus, und ihm das auch wirklich sagen. Dass wir nicht etwas sagen, er kommt ja sowieso, wann er kommt, also brauchen wir ihn auch nicht darum bitten. Ja? Die Bibel sagt, wir sollen ihn darum bitten. Komme bald, Herr Jesus. Und mit diesem Gedanken möchte ich schließen und möchte diesen letzten Teil nochmal wiederholen und das euch und uns allen wünschen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen.